schöne Einleitung. Jetzt wechsle ich auch schon zum Mikrofon, damit man mich besser hört, oder? Ist es an? Na. Das heißt, so müsst. Oh, jetzt, das passt jetzt. Das ist ein gutes Mikrofon, hat man nicht immer. Okay, ja, vielen Dank, Theo, für die sehr freundliche und nette Einleitung. Ich ergänze vielleicht nur noch, dass ich zu den Medien in Russland komme, hat vor allem auch damit zu tun, dass ich selber Slawistin bin und Russisch spreche, denn das ist tatsächlich ein Bereich, der direkt nur über Russischkenntnisse zugänglich ist, währenddessen Literatur in Übersetzung vorhanden ist. Okay, das heißt, es ist auch der erste Termin und ich finde ja Russland so prominent positioniert, gleich am ersten Termin, hat aber ganz pragmatische Gründe. Ich war, glaube ich, die Einzige, die sich zu diesem frühen Termin bereit erklärt hat, ja, ich kann das auch schon am 11.10. in der ersten Stunde machen. Okay, das heißt, für alle die, die sich jetzt mit einem Land auseinandersetzen müssen, mit dem sie noch nichts zu tun gehabt haben, vielleicht auch nie in ihrem Leben was zu tun haben wollen, weiß ich nicht. Ich hoffe, ich langweile Sie nicht allzu sehr mit den Ausführungen zu den russischen Medien. So, ich steige gleich direkt ein und beginne mit einem Impulsbild aus dem russischsprachigen Internet. Ein Verweis auf etwas und vor allem ist das ein Spiel mit der Bildhaftigkeit der Sprache und da ist viel Witz und Humor drinnen. Das ist ein Blog eines Journalisten, der heißt Alexei Kavaljov und betreibt diesen Blog seit 2015 genau unter diesem Titel, wie Sie hier das Kyrillische sehen, Lapsche Snimalochnaya. Und er übersetzt dieses ins Englische und das heißt dann Noodle Remover. Natürlich weiß überhaupt kein Mensch auf dieser Welt außer Russen, was ein Noodle Remover sein könnte und womit das zu tun hat. Daher eine kurze Erklärung. Dieses Logo, das auch noch dazu so nett gemacht ist, das visualisiert ein russisches Sprichwort und dieses Sprichwort heißt Wieschat Lapschu na Uschi. Also Suppennudeln auf die Ohren hängen. Und Suppennudeln auf die Ohren hängen bedeutet jemanden einen Bären aufbinden oder jemanden für blöd verkaufen. Ist ganz gängig übrigens im Russischen. Das heißt, wir haben es hier also mit Sprachspielen, mit sehr viel Humor auch zu tun im russischen Internet. Wer hängt nun wem Suppennudeln auf die Ohren? Gemeint sind damit die Staatsmedien, vor allem das russische Fernsehen, das, wie man auch in unseren Zeitungen immer wieder lesen kann, doch es mit der Wahrheit schon länger nicht ganz so ernst nimmt und durchaus Fake News lanciert. Aber ich würde behaupten, dieser Noodle Remover ist, seit wir Trump haben, auch aktuell in unseren Breiten, wo jemand ja immer ruft Fake News, nämlich der Trump selber. Und auch hierzu, also zu diesem Vorwurf, also wir sind in einer Welt, wo wir mit Fake News, Filterblasen, Echokammern, das sind so Schlagwörter der letzten Jahre konfrontiert sind. Und gleichzeitig gibt es auch den Vorwurf der Mächtigen an die Medien, eben Trump, dass die Medien doch lügen würden und Fake News verbreiten. Und auch dazu habe ich einen sehr einschlägigen Auftritt von Russland. Russland nimmt diesbezüglich mit Fake News also eine recht unrühmliche Vorreiterrolle ein und auch mit dem Vorwurf an die Medien, sie würden lügen. Putin hat diesen Vorwurf nämlich lautstark im Jahr 2000 geäußert. Der Kontext dieser Äußerung ist der Untergang des U-Bootes Kursk. Den Jüngeren unter Ihnen, beziehungsweise allen wahrscheinlich, sagt das nichts mehr. Für mich ist das eine lebendige Erinnerung. Das sank kein U-Boot, ganz im Norden Russlands. Und es waren fast 120 Tote, also die Mannschaft dieses U-Bootes zu beklagen. Und ich werde darauf noch näher eingehen. Jedenfalls zu diesem Zeitpunkt, als das Fernsehen noch nicht so staatlich war, wie Putin das haben wollte, hat Putin folgende Aussage getroffen: Televidenie znachit vriot, znachit vriot, znachit vriot. Also das Fernsehen, es lügt, es lügt, es lügt. Er hat es dreimal gesagt. Und hierzu spiele ich Ihnen nun auch einen kurzen Clip vor. Und ich habe mir für diesen Auftritt die Arbeit gemacht,
so
Untertitel zu machen. Das heißt, ich spiele das jetzt mit Untertitel ein. Hier ist ganz ein schlechter Ton. Sie werden dann am Ende sehen, warum. Nur kurz zu dieser Sendung. Das ist eine Sendung aus dem Jahr, also aus dem September 2000, wo dieser Fernsehjournalist, den werden Sie auch noch zeitgenössisch sehen im Laufe meines Vortrags, Putin zur Rede stellt. Und dieser Fernsehjournalist wurde nach dieser Sendung, es war eine prominente Sendung, statt den Hauptabendnachrichten am Sonntag, hat sich genannt Afterskaya Programma, Sergeja Darienka. Sergej Darienka heißt diese Person. Und er hat dort so etwas wie ein Report zu aktuellen Ereignissen in Russland gebracht. Und der stellt in dieser Sendung Putin zur Rede, was denn mit diesem Untergang der Kursk, mit Medienberichterstattung und Ähnliches los ist. Und er wurde danach sofort entlassen. Also er wurde danach abgesetzt und dann beginnt die Phase der Reverstaatlichung des Fernsehens in Russland. Heute sind wir am anderen Ende angelangt. So, jetzt aber kurz dieser Ausschnitt mit Putin lügt. Hoppala, na, so geht's nicht, sondern zurück. So.
Как не сто. И еще президент стал в связи с Курском утверждать, что на телевидении есть люди, которые в течение 10 лет разрушали армию и флот. Скверное качество звука связано с тем, что это была закрытая для прессы встреча. Один из участников, вопреки запрету, записал ее на диктофон. Виктор Ампилов – самый непримиримый противник олигархического телевидения.
Da ist jetzt Schluss, jetzt klicke ich es weg. Okay, jetzt zurück zum Thema. Also das ist ein Ausschnitt aus dem Jahr 2000. Dieser Blog, den ich Ihnen am Anfang gezeigt habe, der Noodle Remover, der zeigt natürlich auch noch ganz was anderes, als was das Staatsfernsehen heute macht. Er verweist darauf, dass wir trotzdem nicht in die Sowjetzeit zurückkehren mit der medialen Situation, sondern dass es eine gewisse Medienvielfalt in Russland und auch eine gewisse Meinungsfreiheit nach wie vor gibt. Wenn wir nun über Mediendiversität in Russland, wie ja mein Thema lautet, sprechen, dann gilt es, verschiedene Faktoren zu unterscheiden, die diese Vielfalt bedingen und überhaupt erst erkennbar machen. Zunächst einmal gilt es natürlich zu unterscheiden zwischen Meinungspluralismus und Meinungsfreiheit. Das ist eine Sache. Und diese Frage ist vor allem mit einem Werturteil Russland gegenüber verbunden, wo man immer wieder hört in unseren Medien, in Russland herrsche große Meinungsunfreiheit, was ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Etwas anders gelagert stellt sich dann die Frage nach der Unabhängigkeit der Medien und vor allem einzelner Medien. Und hier gibt es in Russland heute, wie überall anders auch, einerseits politische Abhängigkeiten, das bei uns natürlich hoffentlich weniger, aber natürlich auch ökonomische Abhängigkeiten von Medien. Und der dritte zentrale Faktor für Russland heute ist die Frage der Medientechnologien, der technologischen Voraussetzungen. Und hier schafft das Internet natürlich eine Situation, die es vorher schlicht und einfach nicht gab. Vor allem nicht in der Zeit, als Medien in Russland in den 90er Jahren unabhängig wurden und auch nicht in der Sowjetzeit. Darüber werde ich jetzt kurz sprechen. Mein Vortrag wird folgendermaßen ausschauen, um über einzelne unabhängige oder weniger unabhängige oder wie immer Medien sprechen zu können, werde ich kurz die Medienlandschaft in Russland skizzieren und dabei vor allem auch Ihnen bewusst machen, was für einen Transformationsprozess dieses Land hinter sich hat. Also was in den vergangenen 20 Jahren in diesem Land passiert ist. Das ist nämlich also eigentlich ein viel weiterer Weg, als unsere Medien zum Internet zurücklegen mussten. Und dann werde ich auf drei konkrete Beispiele eingehen, auf eine Website, nämlich Lenta.ru, dann Medusa, auf einen Radiosender, Echo Moskwy, und schließlich werde ich ein paar Einzelkämpfer herausgreifen, wie der Blog, den wir eingangs gesehen haben. Ziel meines Vortrags wird sein, ein differenzierteres Bild Russlands hier zu bieten und einen differenzierten Blick auf das Mediensystem in Russland zu werfen, das aus Sicht der westlichen Medien, und über solche Meldungen sind Sie wahrscheinlich schon gestoßen, nicht gerade einen ruhmreichen Platz im Sinne von Pressefreiheit einnimmt. Also Russland ist in diesen Skalen der Pressefreiheit, da gibt es eine aktuelle, auf Platz 148 von 180 geprüften Ländern. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass das dass die Medien bei uns ein unwahres Bild zeigen, dass es nicht diesen russischen Fernsehsender, den Sie wahrscheinlich kennen, Russia Today, RT oder RT gibt, der natürlich ziemlich üble Propaganda macht. Ich will nicht sagen, dass das alles nicht so ist. Ich will aber dennoch betonen, und ich hoffe, es gelingt mir, dass auch unsere Medien zu Schwarz-Weiß-Zeichnungen der russischen Medienlandschaft neigen, was unter anderem auch damit zu tun hat, dass die Situation komplex ist, dass man über das Land sehr viel wissen muss, dass man über die Kultur einigermaßen viel wissen muss, dass man das auch vermitteln wollen muss, jetzt als Journalist, also eben Komplexitäten. Da neigt man dann sehr schnell zu Vereinfachungen oder man muss gezwungenermaßen einfachere Schemata anbieten. Und schließlich und endlich, wie Sie gesehen haben, anhand dieses Sprichwortes, man muss Russisch auf einem wirklich hohen Niveau beherrschen, um hier Zusammenhänge und auch moderne zeitgenössische Ausdrucksweisen im Internet, um denen adäquat folgen zu können. Jetzt kurz zu diesen Transformationsprozessen in Osteuropa. Was ist das? Womit sind wir hier konfrontiert? Was ist die Ausgangssituation für das zeitgenössische Mediensystem in Russland? Die Ausgangssituation ist natürlich, dass das alles einmal Sowjetzeit war. Die Sowjetunion sagt vielleicht vielen von Ihnen auch nicht allzu viel. Das größte Land der Erde, ein Sechstel der Erde, ein Riesenreich. Und die Besonderheit war, dass dort herrschte ein einheitlicher Informationsraum mit einem staatlichen Informations-, Meinungs- und Ideologie-Monopol. Und das etabliert in den 20er Jahren, in unterschiedlichen Phasen natürlich, dass mehr oder weniger, also diese absolute Kontrolle über diesen Informationsraum, die hat mehr oder weniger bis Mitte der 80er Jahre, bis zum Regierungsantritt von Michail Gorbatschow als solches bestanden. Russland nun, genau, das wollte ich noch sagen, also die Sowjetunion gibt es bis 1991, dann gibt es einen Putsch und dann zerbricht dieses große Reich. Und hier habe ich eigentlich was mitgebracht, das habe ich mir hier extra notiert. Es gibt einen ganz beeindruckenden neuen Dokumentarfilm, der heute morgen Abend gezeigt wird, gratis in einem Projekt Res Publica, eine öffentliche Sache, was, glaube ich, eigentlich sehr gut zu dieser Ringvorlesung passt, im Walterpark. Ich lasse die einfach durchgehen. Und es ist der letzte Film, der dort zu sehen sein wird, Open Air. Der Film heißt Zabuizie, das Ereignis. Und es ist ein Kompilationsfilm, also ein Zusammenschnitt aus Aufnahmen von Kameramännern, die in Leningrad 1931, St. Petersburg, 1991 angefertigt haben. Also die haben dort gefilmt und das ist sozusagen also ein Kompilationsfilm eines recht angesehenen zeitgenössischen Regisseurs, der diesen Film gemacht hat. Gut, zurück zur Sowjetunion. Also Russland war die größte Sowjetrepublik, wie Sie hier auch mitlesen können, die heute noch das größte Land der Erde ist, aber nicht mehr ganz so groß wie eben die Sowjetunion, die ein Sechstel der Landmasse der Erde ausgemacht hat. Die großen Veränderungen kommen dann etwas vorher als das Ende der Sowjetunion, nämlich mit dem Jahr 1985 und mit einem neuen, das ist alles kommunistisch, auch das ganze Sprechen darüber ist vollkommen anders. Es gab nämlich keinen Präsidenten, sondern einen Generalsekretär der kommunistischen Partei. Und der war also traditionellerweise Regierungschef, so wie Stalin, Lenin vorher, Chruschtschow, das sind die Großen. Und Michail Gorbatschow kommt als Reformer und begründet 1985 eine Politik der Glasnost. Glasnost bedeutet Transparenz und es bedeutet nichts anderes umschrieben als freie Meinungsäußerung und Medienfreiheit. das einmal eine Forderung war und sich dann aber relativ schnell als solches, als Idee und real durchgesetzt hat. Also es kamen Prozesse in Gang in dieser Sowjetunion mit den alten Strukturen, die dann auch nicht mehr zu kontrollieren waren. Die Folge ist 1989, das Ende des Eisernen Vorhangs und dann letzten Endes auch das Ende der Sowjetunion 1991. Und jedenfalls kann man sagen, dass die Medien zu eigenständigen Akteuren wurden, noch in diesem sowjetischen System, in der Zeit der grundlegenden Systemkrise von 1989 bis 1991. So, ich glaube, okay, na, das ist schon das nächste, aber egal. Was ich hier noch einbringen möchte, ist die Idee der Freiheit im Allgemeinen und die Idee der Meinungs- und Pressefreiheit im Besonderen. Diese Idee war ein Motor der Veränderungen, die dann sehr schnell gingen in Osteuropa in den 80er Jahren. Aber das hat auch eine bestimmte Aktualität. Dieser Begriff ist sehr abstrakt. Und entsprechend groß sind dann auch die Enttäuschungen, die man heute beobachten kann, weil die Freiheit, die man sich in den 80er Jahren erwartet hat, die waren nicht realisierbar. Das heißt, das war ein sehr abstrakter Freiheitsbegriff. Also was Freiheit, was Medienfreiheit, was Meinungsfreiheit bedeuten könnte. Und wenn Sie sich heute Polen oder Ungarn anschauen und die Situation dort, dann stoßen Sie auf eine vergleichbare Enttäuschung mit: der Westen hat uns quasi Freiheit versprochen und diese Freiheit ist aber so nicht gekommen und nicht eingetreten. Das ist also ein Problem dieser Erwartungen auch daran, was Transformation bedeuten kann. Und das zweite Problem ist, wenn wir jetzt wieder Russland im Speziellen nehmen, darauf verweisen vor allem auch Studien und Meinungsumfragen, dass die Menschen in den postsozialistischen Ländern, also in Osteuropa, ohnehin davon ausgehen, dass Medien immer und überall instrumentalisiert werden. Also ein Orban mehr oder weniger ist vielleicht gar nicht so schlimm. Warum wird das als so schlimm aufgefasst? Und in Russland kommt vielleicht auch noch dazu, dass es durchaus in der Bevölkerung verbreitete Meinungen gibt, dass die Medien ohnehin die Regierungsarbeit unterstützen sollen. Also es ist nicht so leicht, diesen Freiheitsbegriff zu fassen, vor allem weil er auch so stark wertend ist und weil damit ganz unterschiedliche Vorstellungen verbunden sind. Und dennoch gibt es natürlich konkrete Parameter, um zu sagen, es gibt natürlich Einschränkungen von der Freiheit der Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit in Russland heute. Die Gesetzgebung ist relativ liberal. Also einer der ersten Schritte war natürlich nach dem Ende der Sowjetunion in der Verfassung also zu verankern, dass es in dem Land Medien- und Meinungsfreiheit, Informationsfreiheit gibt. Und dennoch, wenn man in die Geschichte schaut, dann beginnen die Einschränkungen schon sehr früh, nämlich bereits 1993. Da wird auf alle Fälle einmal ein Gesetz verabschiedet, das verbietet, Staatsgeheimnisse preiszugeben. Dann gibt es, und das sind alles Einschränkungen über die Strafgesetzgebung, und hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ein weiterer Paragraph, der sozusagen ganz häufig bedient wird, ist Maßnahmen gegen Extremismus, womit man, das ist dermaßen ein offener und schwammiger Begriff, und mit dem kann man oppositionelle Meinungen auch sehr leicht kaltstellen und sagen, das sind Vergehen gegen den Extremismus und darum muss das eingeschränkt werden oder muss das verboten werden, müssen Websites gesperrt werden beispielsweise. Und schließlich noch so eine Möglichkeit über die Strafgesetzgebung ist die Diffamierung von Journalisten, also die man einfach wegen Rufschädigung und Ähnliches anklagt. Ähnliche Phänomene gibt es bei uns auch. Und hier beobachtet man durchaus steigende Zahlen, also in den letzten Jahren. Eine zweite große Möglichkeit, um Druck auf Journalisten auszuüben in Russland, ist zunächst einmal, also hier wieder ganz komplexe Phänomene zusammengefasst in eine Aufzählung, ist natürlich erstens diese freiwillige Selbstzensur oder Schere im Kopf der Journalisten. Das heißt, Journalisten fühlen sich bedroht, beziehungsweise fühlen, dass ihr Medium bedroht ist und sind entsprechend geneigt, nicht kritisch zu berichten, wie sie könnten. Und dann, das ist jetzt eine besonders tragische Geschichte für Russland, also das ist nicht positiv, es gibt eine Fülle an Gewalt, physische Gewalt gegen Journalisten und Journalistinnen. Es gibt sie offensichtlich mittlerweile auch in Europa, in letzter Zeit häufen sich solche Fälle. Die Zahlen in Russland sind aber einigermaßen alarmierend. Also ich nenne Ihnen jetzt Zahlen aus dem Jahr 2013. Da waren es 341 Journalisten, die in den 20 Jahren zuvor getötet wurden. Also das sind schon einigermaßen, drum natürlich auch dieses sehr schlechte Abschneiden Russlands in diesen Rankings. Die bekannteste ist Anna Politkovskaya, wird Ihnen wahrscheinlich als junge Generation auch nichts mehr sagen, aber die ist auch im Westen richtig bekannt geworden. Die wurde vor ihrer Wohnungstür erschossen im Jahr 2006, glaube ich, 2005 oder 2006. Und abgesehen von tatsächlichen Morden, wer immer sie begeht, also das sind oft werden sie nicht aufgeklärt, oft sind es auch irgendwelche Gruppen, radikale Gruppen, die Journalisten in Russland ermorden. Vieles passiert auch im Kaukasus, also wir haben Tschetschenien in Russland als ein Problembereich natürlich. Aber was noch häufiger ist, sind Fälle von Körperverletzung, also dass Journalisten einfach niedergeprügelt werden. Eine andere Geschichte ist noch einmal Informationspolitik generell. Man veranstaltet Pressekonferenzen, der Kreml zum Beispiel, also die Mächtigen, und sie laden dazu nur regierungsfreundliche Journalisten ein. Oder man veranstaltet Diskussionssendungen im Fernsehen, das ist mittlerweile gang und gäbe, und es werden nur ganz bestimmte Leute eingeladen, während es andere Menschen gibt, die überhaupt nie vorkommen. Also sie haben mittlerweile, das Fernsehen in Russland hat ein Ausmaß angenommen, es gibt einen Oppositionspolitiker, der sagt Ihnen vielleicht was, Alexei Nawalny, der figuriert überhaupt nicht. Der versucht immer wieder zu kandidieren, also auch für die Präsidentenwahl, da lässt man ihn dann nicht zu. Für das Moskauer Bürgermeisteramt vor Jahren hat er kandidiert, war dort extrem erfolgreich mit, glaube ich, 30%, mit einer unglaublich guten Wahlkampagne. Aber im Fernsehen gibt es diese Person schlicht und einfach nicht. Das erinnert tatsächlich an Sowjetzeiten, wenn man so will. Ein dritter großer Punkt dieser politischen Kontrolle über Medien heute ist im Wechsel von Besitzverhältnissen. Und hier gehen wir nun, hier ist natürlich das Fernsehen wieder das Interessanteste. Es gab bis ins Jahr 2000 unabhängiges Fernsehen, einen Privatsender, der heißt NTV. Und also wenn man sich, ich zeige Ihnen jetzt dann gleich einen Ausschnitt von dieser Sendung im Jahr 2000 über den Untergang der Kursk. Wenn man diese Sendung anschaut, dann versteht man, dass das die politischen Mächtigen nicht brauchten. In einem Land, das eine nicht so lange zurückliegende autoritäre Tradition und ein autoritäres System hat. Das heißt, was Putin gemacht hat, als er angetreten ist im Jahr 2000, war der erste Schritt, war das Ausschalten jedes privaten Fernsehens. Alles andere hat länger gedauert, das Internet sowieso, und das ist auch nicht so leicht kontrollierbar, aber die Macht über das Fernsehen hat er sich gesichert. Und dazu, das ging folgendermaßen vonstatten. Das waren im Grunde genommen zwei Sender. Einer ist einfach also wieder an den Staat zurückgegangen, das erste Fernsehen. Und das zweite, das waren große Medien, mächtige zwei Männer, Berezovsky, Kusinski. Dessen Sender NTV, den hat man der Media Holding von Gazprom, Gazprom sagt Ihnen wahrscheinlich was, der große Gaskonzern, den hat man denen zugeschlagen. Und Gazprom hat zwar eine Media Holding, und das ist eigentlich eine, also nicht unbedingt rein, nicht sowjetisch, also rein staatliche Struktur, aber es ist auf alle Fälle sehr stark in Regierungsnähe. Entsprechend diesem Modell folgten dann in den Jahren später weitere Übernahmen, also auch der großen Zeitungen, und andere Fernsehsender, wie das zweite Programm, die waren immer staatlich, sind staatlich geblieben. Das ist mittlerweile ein Riesenteil mit mehreren Sendern, also dieser zweite Kanal, entsprechend ORF 2, nur mit der Einschränkung, dass Russland viel, 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 viel größer ist als Österreich natürlich, flächenmäßig aber auch von der Einwohnerzahl. Und dieses zweite Programm, das ist mittlerweile ein riesen Medienkonzern, und dort dabei, also in dieser Struktur, ist auch dieses Russia Today, das Sie möglicherweise kennen, und die ganz gezielt für den Westen Programm machen. Schließlich und endlich, das fasse ich jetzt auch kurz, in Putins dritter Amtszeit, also eindeutig noch einmal Veränderungen gibt es ab dem Jahr 2012. Da sind nämlich in Russland Demonstrationen. Putin soll zum dritten Mal zum Präsidenten gewählt werden. Und die Leute protestieren gegen Wahlfälschungen und wirklich zahlreich, also Hunderttausende auf Moskauer Straßen. Und beginnend seit 2012 beginnt man dann also etwas anders auch gegen das Internet vorzugehen, wie überhaupt gegen Medien. Und hier erwähne ich jetzt nur ein paar Dinge. Es kommt dann 2014, das ist noch einmal ganz ein anderes Kaliber mit Ukraine und Ukraine-Krise, auf das gehe ich gleich noch ein. Aber um Ihnen eine Vorstellung zu geben, seit Dezember 2013 dürfen Webseiten ohne Gerichtsbeschluss gesperrt werden, weil sie Kinder gefährden oder weil sie extremistische Inhalte enthalten. Entsprechend wurden dann auch tatsächlich 2014 drei Webseiten einfach gesperrt und die sind dann von Russland aus nicht zugreifbar, aber also eine dieser Webseiten, Grani.ru heißt ja, .ru ist immer das Kürzel für, so wie AT für Österreich ist .ru für Russland, die hatten dann auf der Webseite also eine Anleitung, wie man diese Sperre umgehen kann, das ist ja nicht schwer, über diese sogenannten Tor Browser kann man die IP-Adresse des Computers, die wird dann disloziert quasi und die Seiten sind aufrufbar. Im März, ich glaube, ich habe, jetzt kommt dieser Beitrag, okay. Es gibt dann diesen Fall der Website Lenta.ru, dort wurde die Chefredakteurin entlassen, auf das werde ich bei meinem ersten Fallbeispiel näher eingehen und vielleicht noch etwas. Es gab dann ab 2014 Möglichkeiten oder beziehungsweise konkrete Fälle, wo Internetnutzer sogar wegen Publikation, also wegen Reposten oder wegen Liken, also entweder zu einer Geldstrafe verurteilt wurden oder sogar verhaftet wurden. Und das habe ich mir heute von meinem russischen Kollegen sagen lassen, das wurde offensichtlich vom obersten Gerichtshof doch aufgehoben, diese Möglichkeit heuer im August. Aber insgesamt ist so eine, mit diesen ganzen schrittweisen Verschärfungen, ist so eine Tendenz, dass man sehr wohl die Leute damit erschreckt, dass man sagt, es kann jeden treffen. Also wenn du dich im Internet herumtreibst auf Seiten, die vielleicht nicht so gewünscht sind. Und wenn du noch likest und repostest, dann kannst du durchaus mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Was man, glaube ich, in Russland nicht unbedingt braucht. Um Ihnen dennoch eine Vorstellung zu vermitteln, was in diesem Fernsehen, das wirklich pompös und überdimensioniert ist und also wirklich sehr propagandistisch berichtet seit Jahren, vor allem eben seit 2014. Um Ihnen eine Vorstellung zu vermitteln, spiele ich jetzt Ihnen diese gleiche Sendung einen anderen Ausschnitt vor. Also das ist Sergei Darienka, noch einmal zur Erinnerung. Sie sehen ihn dann später auch aktuell, wie er heute ausschaut. Das ist auch ein interessanter Eindruck, das kommt später. Und in dieser Sendung vom 2. September 2000 ging es eben um diesen Untergang des U-Bootes am 12. August 2000, im Jahr 2000 mit 118 Toten. Und Sergei Darienka bringt am 2. September das unmittelbar im Hauptabendprogramm des ersten Fernsehsenders aufs Tapet. Und er kritisiert erstens, es gab ein Problem mit der Rettung. Also über 20 Leute haben da war eine Explosion an diesem U-Boot und man weiß dann nach der Rettung, dass 20 Leute das überlebt hätten, hätte man ausländische Hilfe zugelassen. Also das Problem war, dass die Russen zuerst gesagt haben, nein, wir haben alles im Griff, tagelang. Und die Norweger haben Hilfe angeboten, die hatten einfach eine bessere Tauchausrüstung als die Russen. Und man hat die ausländische Hilfe nicht zugelassen. Also das wirft er ihm vor. Dann sagt er, die Informationspolitik der russischen Medien war absolut unzureichend. Das ist das in den Medien der Mächtigen, nicht einmal die Angehörigen. Ich meine, es waren Mütter und Ehefrauen dieser Soldaten, die haben nichts gewusst über Tage, was dort los ist. Und dann kritisiert er in dieser Sendung noch so am Schauplatz, also wie die tatsächlichen Wohnverhältnis ist ganz im Norden Russlands, also jenseits des Polarkreises. Murmansk ist die Stadt und nördlich dieser Stadt der eisfreie Hafen Russlands, wo diese einzelnen Siedlungen sind des Militärs. Und das zeigt er auch noch auf, also unter welchen Bedingungen die russische Armee, das ist immerhin die Nordflotte, unter welchen Bedingungen die Menschen dort leben müssen und was die eigentlich für eine Leistung bringen, indem sie immer noch in dieser Armee dienen. Und ich, den Ausschnitt, den ich Ihnen jetzt zeige, ist so eine Konfrontation. Der Mächtige in dieser Sendung ist natürlich tatsächlich der Journalist Sergei Darienko, der das Material in der Hand hat und der Putin fast wie einen Schuljungen zitiert und sagt, Putin, du lügst. Das zeige ich Ihnen jetzt. Also mich hat es deshalb auch so begeistert. Sie sehen noch dazu Putin in jungen Jahren, also so hat er mal ausgesehen. Mittlerweile ist er eher fast wie eine Wachsfigur, also aufgespritzt und ähnliches. Und auch seine Sprache ist ganz eine andere. Okay, so.
Несомненно, министр обороны говорил неправду. Владимир Путин знает об этом в тот момент, когда оправдывается за своего министра. Потому что если у военных было все, то почему они не сделали ничего? Одно дело, когда школьник оправдывается за опоздание на урок. Он говорит, а я думал, что мне повезет с автобусом на том основании, что в часы пика автобусу положено по инструкции ходить один раз в 3 минуты, и об этом написано на остановке. Такое оправдание не примет ни один учитель. Мы не знаем, перед каким учителем оправдывается в данном случае президент, но обычно учитель говорит опаздывающему ученику. Меня не интересует, что там положено по инструкции. Главное, чтобы ты приходил вовремя.
Значит, если же посмотреть, как развивалась ситуация с применением иностранной помощи, то первое официальное обращение с предложением о помощи поступило 15 числа. И моряки с ним сразу же согласились.
Я хочу сказать, что здесь, по крайней мере, оспаривается с десятых сообщений о том, что предложения об иностранной помощи поступили 14-го, не 15-го. Но важен не день, хотя президент России прибавляет один день. Важно то, что, как утверждают иностранцы, они предложили помощь немедленно, в тот же день, как об аварии сообщила пресса. Таким образом, если бы пресса сообщила раньше, то они предложили бы свою помощь и в субботу, и в воскресенье. А ведь наши еще и 16-го лгали, что у нас все есть, и никто нам не нужен. И еще одна попытка президента оправдаться. Владимир Путин говорит, что он у власти только стоит.
Okay. Brauche ich nichts tun. Ich kann ihn so lassen. Merken Sie sich das Gesicht. Also Sie sehen am Ende, wie er heute ausschaut, dieser sehr, also tatsächlich sehr mutige Journalist. Und ich denke mir, das wäre auch für unsere Breiten eine einigermaßen mutige Berichterstattung, wenn der ORF den Kurz zitieren würde und sagen würde, du hast gelogen. Und ein Schüler soll pünktlich kommen und keine Ausreden dafür anführen, warum er nicht pünktlich da ist. Nun zu meinem, also so viel, das ist heute, ist das absolut überhaupt nicht mehr denkbar, wie wenn wir in einem anderen Kosmos leben würden, wenn man sich das Fernsehen heute anschaut. Nun zum ersten Beispiel, also das sozusagen war der Hintergrund, den ich glaube, für Sie aufspannen zu müssen, um diese einzelnen Internet, also diese drei Beispiele vorstellen zu können. Lienta.ru oder Medusa. Zuerst Lienta.ru ist eines der wirklich populären Online-Nachrichtenportale und dieses Portal ist recht typisch für Prozesse, die ablaufen zwischen einerseits oder die abgelaufen sind in den letzten Jahren zwischen einerseits der Behauptung von Unabhängigkeit und andererseits politische Kontrolle. Und wir werden sehen, dass das alles nicht so einfach und eben genau nicht schwarz-weiß ist. Dazu habe ich mir auch eine These zurechtgelegt. Ich werde überhaupt das Ganze noch, Sie kriegen drei Thesen, damit es eingängiger wird. Und die These 1, die sehr gut also auf die russischen Medien heute zutrifft, ist, wenn die politischen Mächtigen es für nötig befinden, kann jedes beliebige Medium jederzeit gesperrt oder geschlossen werden. Was nicht immer passiert, was aber sehr wohl passiert und Lienta.ru ist so ein Beispiel dafür. Der Name kommt von Lienta, ist Band. Also bei den Demonstrationen 2012 gingen die Menschen auch mit weißen Bändern, die hießen dann Bile Lientački, also weiße Bänder. Und das heißt aber auch Newsfeed. Das ist ein großes Nachrichtenportal. Ich blende es vielleicht einmal ein, damit Sie also die Aufmachung, das ist aktuell, sehen. Es hat über 8 Millionen Besucher monatlich, also dieses Nachrichtenportal, und ist somit eines der populärsten russischsprachigen Ressourcen dieser Art. Gehören tut die Website nicht dem Staat, sie gehört einem Medienkonzern, Official Rambler SOP. Und dieser Konzern bietet personalisierte Nachrichtendienste an. So, jetzt gehe ich wieder eins zurück. Gegründet wurde dieses Nachrichtenportal 1999 und das ist eine wichtige Zeit für das Internet in Russland, denn genau zu dieser Zeit werden mehrere solche Plattformen gegründet. Und das Interessante daran, also zum Jahrtausendwechsel, also noch bevor Putin zu zensurieren beginnt, wenn man so will, ist, dass hier zwei Traditionen aufeinandertreffen, nämlich einerseits die Sowjetunion hat eine lange Tradition der Dissidenz, also dieser Systemgegner, die nicht unbedingt offiziell in Erscheinung treten konnten, das heißt auch Aufklärung und Kritik, wieder natürlich die großen Schlagworte der Perestroika-Zeit, dieser Zeit in den 80er Jahren sind. Das ist eine Seite. Und die andere Seite ist, diese Webseiten sind auch schon zur Jahrtausendwende ein Produkt der sogenannten Polittechnologien. Polittechnologien sind einfach politische Meinungsbildung und das ist ganz ein gängiger Begriff für das, wie Putin sich seine Macht über Medien in seinem Land verschafft. Was geschah nun, was passiert nun mit dieser Website und warum ist das Jahr 2014 so wichtig? 2014 sind zunächst die Olympischen Spiele in Sochi. Russland hat den großen Auftritt global und dann aber, oder parallel dazu, schon im November eigentlich des Jahres 2013, ab November, ereignen sich diese Demonstrationen in Kiew, am Maidan. Kiew ist ein unabhängiger Staat seit 1991. Russland will hier aber offensichtlich doch, denen gefällt nicht so recht, was politisch dort passiert. Die setzen nämlich in Kiew, setzt man einen, den amtierenden ukrainischen Staatspräsidenten ab. Wirklich Hunderttausende von Menschen gehen auf die Straße. Der Konflikt eskaliert. Da gerade auf Ende Februar hin, als gerade die Olympischen Spiele vorbei waren. Und dann kommt die Annexion der Krim. Also Russland nimmt sich jenes Landstück, das man in Russland als zu Russland immer schon gehörig betrachtet und wo natürlich die Schwarzmeerflotte sitzt. Also wir hatten die Nordflotte, das ist die Schwarzmeerflotte. Und diese Krim, diese Annexion der Krim ist natürlich nach wie vor aktuell, als Russland unter anderem nach wie vor mit Sanktionen bedacht wird, vor allem von den USA, aber auch von Europa. Daraufhin, also dieser Konflikt, Ukraine-Krise auch mit einem anderen Namen, was darauf folgt, also im März ist dann das Referendum, die Krim wird offiziell für Russland angeschlossen, das ist nach wie vor international nicht anerkannt. Und dann entsteht noch beginnt dieser Krieg in der Ostukraine, der, wie Sie vielleicht wissen, bis heute andauert, also in Donetsk und Lugansk, die als eigene Republiken ausgerufen werden. Für Russland hat dieser Krieg, der ja nicht auf ihrem Territorium stattfindet, jedenfalls maßgeblichen Einfluss auf die Medien, weil seit 2014 macht das Fernsehen Propaganda auf eine Art und Weise, die ganz schön ordentlich und heftig ist. Also auch mit entsprechenden Fake News und Ähnlichem. Sie fahren einfach auch allein den Ton. Drum ist dieses Zitat auch recht schön. Es ist eine Hysterisierung in Gang gekommen, also 2014 vor allem, 2015 dann noch, mittlerweile ist das etwas abgeflaut, mit einer also wirklich Massenhysterisierung der Menschen. Also was dort in der Ukraine nicht passiert und dass dort Faschisten am Werk sind, die da die ethnischen Russen niedermetzeln und ähnliches. Ich habe hier ein Zitat von einem Soziologen, das ich auch auf Deutsch finde, das Sie auch dann in meiner Literaturliste finden. Sie können den ganzen Artikel nachlesen, der Folgendes sagt und das wirklich schön auf den Punkt bringt. Mit dem Beginn des Ukraine-Konflikts hat sich der Propagandaton in Sendungen heftig verschärft. Dann haben die Fernsehsender fast 2 Jahre lang in einem Ausnahmemodus gearbeitet. Also das ist wirklich tatsächlich sehr zutreffend. Ich meine, die 2 Jahre sind jetzt im Grunde genommen vorbei, aber das Fernsehen ist, würde ich sagen, immer noch recht ein brauchbares Instrument der Beeinflussung der Bevölkerung für die Politik. So, genau in diese Zeit, also in den März 2014, folgt dieses Problem mit dieser Website Lienta.ru. Was passiert, um Ihnen das ein bisschen vor Augen zu führen, wie solche Prozesse ablaufen? Auf der Website wird ein Interview veröffentlicht mit einem Protagonisten aus der Ukraine, nämlich mit einem Aktivisten des sogenannten rechten Sektors. Das sind diejenigen, von denen man in Russland gesagt hat, das sind Faschisten. Ich will die nicht verteidigen, das ist dieser rechte Sektor. Und dieses Interview wurde mit einem Text eines Ultranationalisten verlinkt. Und die russische Aufsichtsbehörde, also es gibt eine Behörde, die Webseiten eben sperren kann, ohne Gerichtsbeschluss, die heißt Roskomnadzor, seine Abkürzung, ich erspare Ihnen die Auflösung, ich habe sie auch nirgends angegeben, glaube ich, weil sie so kompliziert ist, kann ich mir auch nicht schlecht merken. Also diese Aufsichtsbehörde, die eben Webseiten sperren kann, die hat befunden, das geht nicht und der Link muss entfernt werden. Der Link wurde dann ordnungsgemäß entfernt und daraufhin aber hat der Besitzer dieses Nachrichtenportals, Alexander Mammut heißt er, quasi in vorauseilendem Gehorsam oder weil er geglaubt hat, es wird ihm zu heiß, es könnte ihm Schwierigkeiten bereiten, daraufhin hat er die Chefredakteurin entlassen. Die Chefredakteurin des Namens, also hier haben wir sie, Galina Dimtschenka, und ich zeige sie Ihnen jetzt. Also hier sehen Sie eine Frau, es gibt ja nicht so viele Frauen in der Medienbranche. Und daraufhin, was ist daraufhin passiert? Also man hat sie entlassen, daraufhin hat die ganze Redaktion, das hat sich öfters zugetragen, dass Redaktionen einfach geschlossen dieses Medium verlassen, ist hier auch passiert. Und die sind dann nach Riga. Riga ist, wie Sie vielleicht wissen, die Hauptstadt von Lettland und ist in der EU, hat einen sehr hohen russischsprachigen Anteil mit ca. 50%. Ich war vor 2 Jahren dort und tatsächlich, man hört wirklich auf der Straße junge Leute Russisch reden. Also ich fühle mich dort sehr zu Hause mit Russisch, aber die Leute sprechen auch ausgezeichnet Englisch mittlerweile. Und dort in Riga würde ich sagen, das ist so ein aktueller Ort zeitgenössischer Dissidenten, natürlich unter Anführungszeichen. Also mir sind mehrere Fälle bekannt. Wir hatten vor 2 Jahren auch einen Dokumentarfilmer hier in Innsbruck zu Gast, der auch nach Riga ist, genau in diesem Jahr 2014, der einfach gesagt hat, ich will in diesem Land nicht mehr leben. Also wenn früher Flüchtlingsströme aus Russland, diese Dissidenten in die USA sind, so ist also ein beliebter Ort heutzutage ist Riga. Dort in Riga haben sie ein neues Online-Portal gegründet. Das schaut so aus, das nennt sich Medusa. Die Betreiberin dieses Online-Portals ist immer noch Galina Dimtschenka, also die ist als Herausgeberin fungiert sie. Chefredakteur ist ein ehemaliges Redaktionsmitglied, also hier sehen Sie schon, ihr Team ist zum Teil mitgegangen, nämlich Ivan Kalpakov. Und was macht nun Medusa, was ist das für eine Webseite? Bei der Gründung im Oktober 2016 haben sie vor allem unterschiedliche Artikel auf Russisch zusammengetragen auf dieser Website und mittlerweile verfassen sie aber auch eine ganze Menge an aktuellen Artikeln zu dem, was so passiert. Reportagen, auch Kommentare. Und das ist für, also jetzt sagen wir mal, für russischsprachige Menschen, die sich informieren wollen und jenseits der russischen Staatsmedien informieren wollen, ist das tatsächlich eine sehr viel nachgefragte Website. Was ich Ihnen hier eingeblendet habe, das Bild habe ich natürlich bewusst genommen, ist, es gab einen Fall, bei uns in den Medien wurde kurz berichtet, 3 Journalisten wurden heuer im Sommer, Sie sehen hier am 31. Juli ist dieser Report, in der Zentralafrikanischen Republik ermordet, und da steht in Zusammenhang mit einem Söldnerheer, das nennt sich Wagner, ein seltsamer Name, habe ich mir nur gedacht, und offensichtlich gibt es Verwicklungen von diesem Söldnerheer zu, also durchaus einflussreiche Kreise in der derzeitigen russischen Politik. Und wenn man genau sowas nachlesen will, dann in Russland dann die Medienberichterstattung über diesen Fall war, das ist eine Mafia, also lokal in dieser Zentralafrikanischen Republik, die hier die Journalisten umgebracht hat und Raub und ähnliches. Und Punkt. Ich habe jetzt auch nicht verfolgt, was der aktuelle Stand ist, aber also hier kommt, 2 Tage später kommt diese Reportage, wo genau diese Zusammenhänge aufgespannt werden, weil die wollten nämlich, das ist auch klar, die wollten Alexander Astarguyev, also einer der Ermordeten, war ein Dokumentarfilmer, ein sehr versierter und angesehener Dokumentarfilmer, also auch in diesem Kunstfilmbereich, und der war eines der Opfer, und die wollten tatsächlich Recherchen machen zu dieser Geschichte. Was Sie auch haben mit Medusa, Sie berichten, Sie sehen es oben, es gibt auch einen englischen Button, also einiges wird auch ins Englische übersetzt, aber natürlich nicht alles, weil natürlich auch nicht alles für ein internationales Publikum so von Interesse ist und weil man sehr viel Wissen braucht, um natürlich diese, wenn es dann detailreicher wird, diesen Details auch folgen zu können. Das ist Beispiel 1, Lienta Ru. Ich komme zum Beispiel 2, nämlich Echo Moskwy oder auf Deutsch das Echo Moskaus. Kann man recht gut, glaube ich, rückschließen, was das bedeutet. Ein Radiosender, dieser wurde 1990 gegründet, also ein Jahr vor dem Ende der Sowjetunion, und ist somit der älteste unabhängige Rundfunksender in Russland. Eine große Bedeutung hat genau dieser Sender, Echo Moskwy, erlangt im Jahr 1991, also genau während dieses August-Putsches und dem Ende der Sowjetunion, weil das war damals sowas wie Facebook. Also die Staatsmedien haben Schwanensee gespielt, das Fernsehen hat Schwanensee gespielt, also die Putschisten haben die Fernsehstationen eingenommen. Was tun Revolutionäre? Sie besetzen Medien, Banknotenpunkte und ähnliches. Und die einzige Art und die einzige Möglichkeit, sich darüber zu informieren, was aktuell in den Straßen passiert, war genau dieser unabhängige Radiosender. Also sozusagen ein Facebook der Zeit vor dem Internet, wenn man so will. Sie sehen hier, das ist natürlich heute weitaus mehr als ein Radiosender. Das ist ein ganzes Informationsportal ebenfalls, mit einer Fülle an erstens Sendungen, die sowohl im Radio, also über bestimmte Frequenz übertragen werden, als auch Livestream. Das heißt, diesen Sender, den kann man in Russland empfangen, aber man kann ihn auch von hier aus problemlos live hören. Und was noch dazu, also für russische Medien überhaupt charakteristisch ist, sie haben hier ein Sendearchiv, das Jahre zurückreicht. Das heißt, ich sage immer, für Russischlerner ist das ein absoluter Schatz. Sie können hier hören, trainieren, Sie können sich in Mediendiskurse einhören, Sie können sich informieren, und es gibt sogar Transkripte zu all diesen Diskussionssendungen, die dort angeboten werden. Und Sie können, also Sie brauchen nur ins Archiv gehen, Sie kriegen auch eine Sendung aus dem Jahr 2014 beispielsweise, wenn Sie wollen. Also nicht wie unsere Archive, wo das eine Woche lang gestreamt wird und dann ist es gelagert im Archiv des ORF beispielsweise. Gegründet wurde der Sender, vielleicht nur noch ein paar Schlagworte, ich glaube hier genau, gegründet wurde der Sender von der Stadt Moskau, von der Journalistischen Fakultät der Moskauer Staatlichen Universität, das ist die größte Universität Moskaus, und von einer Zeitschrift, die nennt sich Aganyok. Das heißt, es ist also relativ eine breite Basis. Und man hat sich auch so etwas wie ein Programm gegeben, nämlich die Prinzipien des freien Journalismus, damals sehr wichtig, also im Jahr 1990 noch zu Sowjetzeiten, und also auch natürlich aus der Zeit eine vollkommene Abwesenheit von Propaganda und Gehirnwäsche. Also so hat man das im Jahr 1990 das bezeichnet, was die sowjetischen Medien mit den Menschen gemacht haben. Also das kann man nachlesen in der Timeline des Radiosenders. Der Sender findet nun immer dann Erwähnung in westlichen Medien, wenn es darum geht zu sagen, es gibt noch unabhängige Medien, die Meinungsfreiheit pflegen oder die oppositionelle Stimmen zu Wort kommen lassen. Dann werden normalerweise drei genannt, also sowohl von der russischen Seite, die sagen, was wollt's denn im Westen? Wir haben ja Medienfreiheit. Als auch von der westlichen Seite, die immer sagt, ja, es gibt drei. Und ich möchte sie nur der Vollständigkeit halber erwähnen, ohne jetzt im Einzelnen darauf eingehen zu können. Das ist einmal eine tatsächlich unabhängige Zeitung, die heißt Novaya Gazeta, die neue Zeitung. Eine klassische Zeitung in Zeitungsformat, die auch noch in Papierform erscheint, was in Russland nicht selbstverständlich ist. Das wird tatsächlich wesentlich weniger. Die Zeitungslandschaft schaut ganz anders aus als bei uns. Und die betreiben richtig mutigen, investigativen Journalismus. Also wirklich, von denen muss man den Hut nehmen. Und unter den Redaktionsmitgliedern dieser Zeitung gibt es auch einige tatsächlich Todesfälle, wie Anna Politkovskaya war Journalistin bei genau dieser Zeitung. Die Artikel sind selber tatsächlich sehr sperrig. Also das ist keine so einfache, gängige, eingängige Lektüre. Aber, also wie gesagt, den investigativen Journalismus, den sie betreiben, der kann sich sehen lassen. Also das ist höchste Qualität. Beispielsweise auch während der Ukraine-Krise haben also verschiedenste auch Politikwissenschaftler genau auf diese Zeitung referiert, als es darum ging zu beweisen, dass im Süden Russlands diese Söldnerheere ausgebildet werden für den Einsatz in der Ostukraine. Also dass Russland durchaus in der einen oder anderen Weise an diesem Krieg in der Ostukraine beteiligt war. Und das zweite Medium, das auch sehr erwähnenswert ist, ist ein Internetfernsehsender, also nicht mehr Fernsehsender. Der musste beispielsweise vom Kabel genommen werden 2014. Gab es auch eine ganz konkrete Geschichte dazu. Der heißt Durst, da steht also im Regen, oder wie die englische, die Website heißt auch TV Rain. Und die gibt es auch nach wie vor und die sind nach wie vor eine sehr wichtige Quelle, allerdings nur noch über Bezahlung zugänglich, weil sie sich irgendwie finanzieren müssen und Finanzierungsschwierigkeiten haben. Nun zurück zu Echo Moskwy. Die Geschichte ist dann so, also zunächst dieses im Besitz dieses Redaktionskollektives, dann übernimmt es einer der Medienoligarchen, nämlich Kusinski, und im Jahr 2001 wird dann genau Echo Moskwy von Gazprom eingekauft, also aufgekauft. Und hiermit möchte ich nun meine zweite These verbinden. Es gibt keine einfache und klare und so leichte schwarz-weiße Zuordnung, ob ein Medium in Russland unabhängig ist, also politisch unabhängig und frei, oder ob es politisch kontrolliert und unfrei ist. Denn genau dieser Sender ist im Besitz dieses Gaskonzerns, wie andere, die absolut regierungsnah berichten. Aber im Fall von Echo Moskwy ist das genau eben nicht der Fall. Das heißt, dort haben sie kritische Sendungen am laufenden Band. Das ist überhaupt ein Sender, es gibt kaum Musik, das ist wirklich ein Sender des Wortes, also Diskussionssendungen, das Ganze den ganzen Tag über und auch alle halben Stunden Nachrichtensendungen mit aktuellen Informationen. Und das ist sehr, sehr, also eine sehr, sehr kritische Berichterstattung. Und unter anderem lassen sie auch ganz gezielt Menschen zu Wort kommen, die in den Staatsmedien eben nicht zu Wort kommen, wie Alexei Nawalny oder auch Boris Nemtsov, falls Ihnen der was sagt. Der wurde an der Kremlbrücke im Jahr 2015 ermordet. Und genau vorher, vor diesem Mord, hat er bei diesem Sender ein Interview gegeben. Also er ging aus den Redaktionsräumen dieses Radiosenders raus, war am Heimweg und am Heimweg ist er ermordet worden. Und genau dieses Interview können Sie heute noch abrufen auf diesem Sender. Ich meine, das hat natürlich schon sehr was Berührendes, wenn man weiß, das war das Letzte, was er in seinem Leben von sich gegeben hat, geben konnte. So, dass der, dass dieser Sender, also man fragt sich dann natürlich, warum? Warum dürfen die nach wie vor also so kritisch berichten und andere dürfen es nicht? Und darauf habe ich für Sie recht pointierte Antworten des Chefredakteurs, den Sie hiermit auch zu sehen bekommen. Der heißt Venediktov, Alexei Venediktov, ist so vom Typ her so ein eher, also Sie werden ihn gleich sehen, er schaut eher alternativ aus, also eine ältere Generation. Und der gibt einem Jungen, über den ich dann als drittes Beispiel sprechen werde, ein Interview. Man sieht auch die Generationsunterschiede hier sehr gut. Und erklärt dort recht pointiert, warum es diesen Sender immer noch gibt. Das zeige ich Ihnen genau jetzt. Ah, hier haben wir es. Okay, so. Das ist jetzt YouTube. Sein YouTube.
Несколько позиций. Позиция номер один. Мы являемся витриной свободы слова в этой стране. Витрины.
Иллюзии.
Витрины на внешнем.
Витрины иллюзии.
Иллюзии. Почему мы же делаем все реально? Почему это иллюзия?
Нет, мы реально стоим на свободу слова и иллюзию.
Нет, секундочку, еще раз. Это, я говорю про свободу слова, это про витрину.
Ага.
Мы витрина. Хорошая, промытая, красивая витрина. Это раз.
Да.
Вторая история, президент точно знает, что мы никого не поддерживаем политически, и эхо не ведет войну с ним ни за что и никогда. Мы в попах правильно, правильно, хорошо, плохо.
Mm-hmm.
Мы не являемся инструментом в руках Моссада, Госдепа, Газпрома и чего-то. Инструмент в руках Венедиктова, да, наверное, может быть и то, Венедиктов.
Mm-hmm.
Но тем не менее, да, мы не являемся инструментом войны, короче. Мы предсказуемы, потому что видим, поем, он это знает абсолютно точно. А третья история заключается в том, безусловно, что, видимо, какие-то личные, сентиментальные наши с ним отношения начального периода, они знают, ну да, он такой, ну вот он такой, я такой, да, я знаю, президент такой, вот такой. А, допускаю, это три, а, наверное, есть 4, 5, 6, 7, 8.
А когда последний раз вы с ним общались?
В июне прошлого года.
Где и...
Ну, в июне, сейчас я еще пойду вспомню, в Кремле в июне прошлого года, на встрече с главным редактором.
А мог в какой-то момент, что у вас звонок раздавался, и там был
бывало? Да, бывало. Это была смешная история. А история заключается в том, после...
So. Die hören wir jetzt nicht mehr, was er da für eine Anekdote zum Besten gibt. Also wann er einen Anruf von Putin gekriegt hat natürlich. Und Bulgakov ist Vanuk. Gut, also unumstritten ist dieser Sender nicht, aber erzählt, und vor allem diese Figur ist nicht ganz unumstritten, es gibt... In letzter Zeit, vor allem natürlich post 2014, gibt es Vorwürfe, dass durchaus eingegriffen wurde von staatlicher Seite auf den Sender, dass man nicht seriös genug Journalismus betreibt. Es gibt Kritiker, das ist, wird durchaus diskutiert. Und also ein einschlägiger Hinweis darauf ist, dass eines der Gründungsmitglieder dieses Senders, also ein Journalist, im Jahr 2015 dieses Kollektiv verlassen hat und gesagt hat, das ist zu wenig journalistische Professionalität und Redlichkeit. Und eben Einfluss wird möglicherweise oder nicht auch genommen. Also solche Gerüchte kursieren relativ häufig zu diesem Sender. Und dennoch muss man sagen, was sie ganz gezielt machen, ist, sie laden auch, also jetzt nicht Menschen von diesem liberalen oppositionellen Spektrum ein, das ist die überwiegende Mehrheit natürlich, aber sie laden auch kremlnahe Personen zu Interviews ein oder auch Leute aus einem rechten Meinungsspektrum. Ich habe ein paar, also in dieser Aufzählung habe ich einige dieser Menschen, also einige dieser Namen angeführt, die ich jetzt nicht wiedergeben muss, weil sie Ihnen ohnehin nichts sagen. Ich fasse jetzt noch einmal diese drei Punkte zusammen. Also er sagt hier ganz klar, dieser Sender ist das Schaufenster der Freiheit des Wortes. Zweitens, wir unterstützen niemanden politisch direkt. Putin verlässt sich auf uns. Und drittens, es gibt diese, was immer der Sinn, diese sentimentalen persönlichen Beziehungen von Putin, auch nicht zuletzt zu Venediktov, eine Erinnerung an frühere Zeiten, wo noch alles freier und schöner war. Und deshalb beschützt, also hält Putin offensichtlich seine schützende Hand über vor allem Venediktov, der ja genau diese Politik recht erfolgreich seit Jahren fährt. Nun komme ich zu meinem letzten Punkt und es ist auch Zeit. Medienaktivismus und Einzelkämpfer. Noch einmal die zwei Thesen, die ich schon genannt habe. Erstens, wenn die politisch Mächtigen es für notwendig befinden, ein Medium zu sperren, das beliebt ist, hat immer mit Beliebtheit zu tun, dann machen sie es und können es tun und demonstrieren das auch, dass sie das können. Zweitens, es gibt keinen eindeutigen Raster der Zuordnung zwischen kontrolliert und abhängig und unkontrolliert frei unabhängig. Und drittens, jetzt angelehnt an die erste These, wenn man Medien zusperren kann und Medien permanent unter Druck setzt, dann hat man diese russische Situation. Das ist jetzt eine Feststellung von einem sehr bekannten Journalisten in Russland, dass es keinen Journalismus als solchen gibt und keine Medien, als keine unabhängigen Medien, in der, also als große Konglomerate, sondern dass es lediglich einzelne Journalistinnen und Journalisten gibt. Und von diesen, die also aktiv werden in Russland im medialen Sektor, gibt es eine ganze Menge und genau aufgrund der politischen Situation spielen Blogs und soziale Medien eine ganz andere Rolle als bei uns. Also Blogs wie auch Live Journal, ich weiß gar nicht, ob das hier noch ein Begriff ist, wird in Russland nach wie vor sehr viel verwendet, dieses Live Journal und Blogs. Und das war also in den westlichen Ländern war das eher sowas, wo sich Jugendliche gedummelt haben. In Russland waren das von vornherein einfach Kritiker, Menschen, die sich äußern wollten und die dort ihre Blogs betrieben haben. Und ich zeige Ihnen jetzt ein paar dieser Aktivisten, ohne darauf einzugehen, aber auf diesen Dude, den wir schon gesehen haben, mit Venediktov werde ich etwas näher eingehen. Sie erinnern sich wahrscheinlich an die Fußball-WM und an diese Menschen, die da aufs Fußballfeld gelaufen sind. Das ist das Finalspiel in Moskau, Frankreich gegen Kroatien. Und man hat sie im Fernsehen ganz kurz gesehen, das waren gut aussehende Polizistinnen, also drei Frauen, ein Mann in Polizeiuniform. Und die waren von der, das ist eher ein Kunstprojekt eigentlich und ein Politprojekt, die waren von der Gruppe Pussy Riot und die sind in unseren Medien ja auch sehr bekannt geworden. Und die haben dann, es ist recht ein komplexer Auftritt eigentlich, das ist richtiger Medienaktivismus. Näher kann ich das jetzt hier nicht erklären, aber die haben dann Forderungen gestellt und eine dieser Forderungen war, wie in den 70er, 80er Jahren, dass man den Staat daran erinnert, dass er sich an seine Gesetze halten soll. Also nicht umgekehrt, man protestiert nicht gegen, also für etwas, sondern, also, oder gegen etwas, was der Staat macht, sondern eigentlich für den Staat, indem man sagt, halte deine Gesetze ein, sperre nicht Leute ein, die nicht eingesperrt gehören und ähnliches. Okay, eine zweite sehr wichtige Person, von der Sie möglicherweise gehört haben, ist Alexei Nawalny, ich habe ihn schon erwähnt, dieser Oppositionspolitiker, der gleichzeitig in Medien Korruptionsbekämpfung betreibt. Das heißt, der deckt sehr versiert, sehr gut recherchiert Korruptionsfälle auf. Sie sehen nicht zufällig, ist das YouTube, das ist auch der Kanal, wo Dudes seine Interviews platziert. Das hat unter anderem damit zu tun, dass die russischen Behörden auf YouTube natürlich keinen Zugriff haben. Und entsprechend war auch das Live Journal als westliche Plattform eine Möglichkeit, um diesem Zugriff der russischen Behörden zu entgehen. Was ich hier auch noch sehe, also das ist, also dieser Alexej Nawalny, der auch immer wieder politisch aktiv werden will, indem er kandidieren will für irgendetwas und nicht zugelassen wird, der macht mittlerweile auch Dokumentarfilme und das ist ein Film über Dmitri Medvedev. Sie sehen unglaublich viele Zugriffe, also 27 Millionen, ja. Das ist bei Gott keine Kleinigkeit. 2,2 Millionen abonnieren dessen Plattform, also wo sie sich eben informieren. Und das ist natürlich auch russisches Wortspiel, also warum ich gemeint habe, man muss Russisch gut kennen. On vam ni dimon. Er heißt Dmitri Medvedev. Dimon ist Slang und so haben sich die Mafia-Jungs genannt, vor allem in den 90er Jahren. Und es ist natürlich gemeint damit, ist Unvami Dimon, also er ist euch kein netter Kerl quasi. Und da entlarvt er, dass der x Schlösser hat und weiß ich nicht, Güter in Russland, außerhalb Russlands und ähnliches. Und wie er das in einem mit Firmen verknüpft, die nicht seine sind und wieder Gelder fließen. Aber wirklich absolut tiptop und gut recherchiert. So, nur kurz diese Person hier, den kennen Sie wahrscheinlich nicht. Das ist ein Blogger, der fotografiert. Der hat auch auf LiveJournal einen Blog. Und der hat beispielsweise diese Demonstrationen mit bildlich begleitet, also die im Jahr 2012 waren. Hier, warum hat er so ein grünes Gesicht? Er ist in den Kaukasus geflogen und wurde attackiert von irgendwelchen Fanatikern. Und die haben ihm diese grüne Flüssigkeit, die eigentlich ja Medizin ist, ins Gesicht gesprüht, was für die Augen nicht ungefährlich ist. Er trägt Brillen und deshalb hat er sich danach gleich selber fotografiert und das dann entsprechend im Internet platziert. Was Varlamov auch macht, also er thematisiert so Sachen wie kann man Städte lebenswerter machen, Absurditäten, was sind die Parkplätze, die keine Sinn, Chaos in den Straßen, also rein verkehrstechnisch und ähnliches. Also durchaus auch Dinge des öffentlichen Lebens, die halt in den öffentlichen Medien wenig Platz haben. So, und dann noch natürlich der Nudel-Remover. Und hier habe ich noch eine Frau, von der Sie vielleicht gehört haben, die hat bei der letzten Präsidentschaftswahl kandidiert, Xenia Sobchak, und sie ist vielleicht die bekannteste Journalistin in Russland. Sie war mal so ein Star à la Paris Hilton und ist aber also eine wesentlich intellektuellere Frau als die Paris Hilton. Und mittlerweile ist sie die Tochter des Bürgermeisters von Petersburg, des ehemaligen Sobchak, hat ein nahe Verhältnis zu Putin auf dieser Basis, weil Putin war bei diesem Bürgermeister angestellt. Und also hier sehen Sie sie eben mit dem schon bekannten Yuri Dudz. Okay. Also soweit, hier sehen auch also eine Menge an Aufrufen, 9 Millionen Aufrufe, also Sie sehen hier auch, wie populär das Ganze, diese Sendung ist. Okay, nun zu Dudz, das ist mein letztes Beispiel und ich sehe schon, so viel Zeit bleibt nicht mehr, ich werde es kurz machen und werde vor allem den letzten Videoclip noch einspielen. Kurz zu ihm, dieser Dudz, das ist im Moment der Kanal oder das Programm, das Jugendliche schauen, die sich genau vom Fernsehen abwenden. Weil das Fernsehen hat durchaus das Problem, dass die Alten schauen brav, aber die Jugend tut was anderes. Er selber ist Sportjournalist und Blogger. Er ist alles andere als ein Revolutionär. Er ist auch kein Alternativer, wie man sieht, sondern er ist eigentlich so ein typischer Hipster, wie man es also auch ein gängiges Wort in Russland, also jemand, der sich perfekt stylt, der sich gut kleidet, der Markenwaren trägt, der in seiner Sendung, in dieser Interviewsendung, das beispielsweise das iPhone verwendet und für dieses iPhone unter anderem auch Werbung macht. Was daher überrascht an dieser Sendung ist, dass sie unverhohlen kommerziell ist. Also da macht er kein Hehl draus und er verbindet also Interview, also eigentlich ein Fernsehformat, ein älteres Medium mit dem aktuellen Internet, das auch, er macht Werbung, verdient gut, stellt aber gleichzeitig unangenehme Fragen und vor allem sind die Interviews ganz anders, als es die sind, die das Fernsehen bietet. Also es ist einfach strahlt auch Freiheit aus, das Ganze, denn er kann einladen, wenn er will, er kann die Sprache verwenden, wie er sie will, also es gibt in Russland gibt es ein Verbot für Vulgärsprache, nennt sich das, also Flüche und ähnliches. Das heißt, wenn Sie einen Kinofilm sehen, wo solche Sprache als natürlich, also auf das Englische übertragen, Fuck und ähnliches, wenn diese Sprache vorkommt, dann muss das gepiepst werden. Also Sabikivanie nennt man das, dann haben Sie, also wenn Sie einen Kinofilm haben, wo viel solche Vulgärsprache vorkommt, dann hören Sie dauernd dieses Piepsen. Im Fernsehen kommt das überhaupt nicht vor. Er lädt Blogger ein und die verwenden die nach freier Wahl. Das ist also Freiheit Nummer 2 und natürlich Freiheit Nummer 3, sie diskutieren tatsächlich gesellschaftlich brisante Themen. Begonnen hat Dudz mit Leuten seines Alters oder seiner Generation. Er ist 1986 geboren, das heißt ich habe sie Ihnen hier aufgezählt, also mit Rapper und Rockstars in Russland. Und er hat dann aber sehr schnell ausgeweitet mit Personen des kulturellen Lebens und der Medienszene und genau mit jener Generation, die sein Leben geprägt hat, also die das Russland gemacht haben, in dem wir uns befinden. Und genau deshalb lädt er also auch so gerne Leute wie also eben den Wladimir Posner, das ist der erste Interviewer eigentlich des Landes, oder genau diesen Fernsehmoderator, den ich Ihnen also schon zweimal gezeigt habe, diesen Sergei Darienka ein, übernimmt so ein bisschen die Rolle eines naiven und neugierig fragenden jungen Menschen, der sie einfach fragt, na und jetzt erzählen Sie mal, warum haben Sie damals so entschieden? Und genau auf diese Art, also er lässt sich quasi von ihnen Zeitgeschichte erklären, die nicht mehr seine eigene ist und schon gar nicht die der vielen jungen Leute, die genau diese Sendung anschauen. Ich zeige Ihnen jetzt das Interview genau mit diesem gleichen, ich habe gesagt, merken Sie sich sein Gesicht, mit diesem Darienka. Verrate vielleicht vorab, damit Sie besser folgen können. Also das ist aus ihm geworden. Eigentlich ist er eine traurige Figur. Also er tritt so mit diesem T-Shirt, Sie sehen es eh auf, so quasi als eh zu den jungen Menschen, zu den Alternativen gehörend und schwätzt dann also wirklich sexistisches, komisches Zeugs darüber, dass das Volk ist wie die Frau und das Volk muss man beherrschen. Und es ist aber eine wichtige Aussage seinerseits dahinter, warum soll er sich gegen das Volk, also im Russischen ist das ganz ein gängiger Begriff, darum sage ich jetzt oft Volk, auf Deutsch würde ich es nicht, also wenn es nicht der russische Kontext wäre, im deutschen Kontext würde ich es nicht tun. Und er sagt, warum soll ich mich gegen mein Volk stellen als Journalist? Und schwätzt eben diesen ganzen Käse da von wegen Volk und Frau und was man, wie man Frauen behandeln muss und wie man die so weit kriegt. Und am Ende sagt der Junge schicke dann zu ihm, aber spricht aus ihnen nicht genau die Angst, dass alles sehr, also er ist zwar nicht mehr beim Fernsehen, aber er ist Chefredakteur eines Radiosenders, das heißt, er lebt privilegiert, spricht aus ihren ganzen schönen Worten nicht die Angst, dass alles von einem Tag auf den anderen verlieren zu können. Jetzt zeige ich Ihnen diesen Ausschnitt.
So.
Vielleicht noch dazu, das ist natürlich also wirklich YouTube-Format, also auch, glaube ich, sehr ansprechend aufgemacht, auch mit so Catchwords, obwohl es ein altes Interview als altes Fernsehformat. Diese Interviews sind auch lang, die dauern 40 bis 90 Minuten, also das ist nicht ein Kurzformat. Und vielleicht noch zum Namen, Ftut, er ist so halb provokant auch mit, also er stellt Fragen bezüglich Sex und wie viel Geld haben sie und ähnliches. Das ist aber nicht absolut provokativ, es ist geglättet, sagen wir mal so. Und Ftut, wieder ein weiteres Wortspiel, er heißt Dut und Vdut ist ein Verb, so wie es hier steht, das heißt jemanden ficken. Also das ist eine Kombination aus seinem Namen und diesem Verb. Okay.
Как вы относитесь к Путину 2017?
Никак нет, шиш он есть, и
симпатичен, он неприятен.
Нельзя так. Надо относиться как к функции. Функция.
Как он исполняет свою функцию?
Он исполняет ее оптимально для большинства детей в этой стране.
А для вас?
А мое дело заткнуть мой паршивый язык, мою задницу. Беспокойненько восхищаться детьми. Я уважаю выбор своего народа.
А почему засунуть все язык?
Ну, потому что я не должен идти против народа. Зачем? Народ дышит этим. Народ счастлив от этого. Зачем я буду стоять и... А если у тебя может болеть, что может быть, сделал ничего, что-то не то.
Нет, воевать с народом не надо, но скажется, почему. Кто запрещает сразу?
Народ, кроме того, что он ребенок, вот еще один секрет. Народ, кроме того, что он ребенок, он женщина. Ой. Да, и сзади. Все исследователи говорят о том, что толпа женщина. Руководить народом и руководить толпой, это все равно, что руководить женщиной. Женщины, как очень злые кони, первые соцсети. Да? Как очень злые кони. И вот женщина как может руководить? Ей нельзя сказать, чего она не хочет. Ей надо нашептать, чего она хочет. Например, есть две недели, в которые ты должен ей шептать, что я окружу тебя теплом и заботой, Ты будешь ходить в маленьких, аккуратных таких вот, в шерстяных штучках таких, ты будешь сидеть в кресле, и я тебя окружу, и все будет вокруг теплое, и будет пахнуть хорошим кофе. Вот это две недели, ты говоришь, да? А потом ты говоришь, я излюблю тебя, господи, сука! Это вторые две недели.
Понятно, будет, да? Цензурировать, да?
Нет, нет, лучше шептать. Я излюблю тебя до смерти, сука. Вот так. Понятно, да? То есть женщину, ей нельзя сказать то, чего она не хочет. Женщина – это смутное такое болото чувств, когда надо нашептать, чего она хочет, и она скажет «да».
Вот это так же зарод, так же зарод. Мне показалось, что это самое красивое оправдание собственного страха.
Нет.
И боязнь потерять, ну, боязнь потерять жизнь в доме на набережной.
Нет, женщина и толпа, нельзя управлять, нельзя говорить то, чего они не хотят. Понятно, да? Если ты приходишь такой, давай поедем на 20 лет, придю. Надо ее сначала, женщину надо понять, вот как у нее феромон такой. И тогда я излюблю тебя до смерти, сука. Вот, понятно, да? Или милая, сварить кофе. Вот как-то так, понимаете, надо зайти. Нет. Народ хочет этого, точно, не лезть вперед народу. Не вовремя.
Сергей, ну это красиво, но это просто немножко морфит это трусость. Почему? Почему боитесь даже вы? Смотрите, Сергей, я сейчас типа не призываю к тому, что
вы... Я не хочу быть идиотом. Я не хочу быть идиотом. Вы не должны идти против своего народа никогда. Никогда. Понимаете, в чем дело? Ну как бы, это глупо.
Если народ, хорошо, если народ решит, например, что все, мы теперь патриарха.
Okay, also da schauen derzeit junge Menschen in Russland sehr rege, also diese Diskussionssendungen von Juri Dud. Ich komme zum Resümee, es ist auch höchste Zeit. Die Frage, gibt es Mediendiversität im heutigen Russland? Versuche es differenziert zu beantworten. Es gibt durchaus diverse Artikulationen. Es gibt Möglichkeiten, abweichende Meinungen zu äußern. Es ist also überhaupt keine Sowjetunion und davon kann keine Rede sein. Aber wichtig ist das Verhältnis dieser Diversität zu beachten. Denn derartige Artikulationen sind nur in Nischenmedien möglich oder artikuliert von Einzelpersonen, die aber dann natürlich das artikulieren dürfen. Ich meine, den Dud hat bis heute keiner eingeschränkt. Und abschließend habe ich ein Zitat, hier ist das Russische, ich gebe Ihnen die deutsche Verständnishilfe und ich lese ins Deutsche vor. Also das ist noch einmal dieser Soziologe, den ich schon einmal zitiert habe, der bringt das sehr schön zum Ausdruck, dass es geht um die Beliebtheit eines Mediums. Wenn man Angst hat, dass ein Medium zu populär wird, dann kann man es einfach schließen. Das neue Online-Portal Medusa, also er spricht über Medusa, das ich als ersten Fall vorgestellt habe, das von einem Teil der einstigen Redaktion Mitglieder gegründet wurde, wird bisher von weniger als 1% der Bevölkerung regelmäßig genutzt. Mit anderen Worten, erfreut sich ein russisches unabhängiges Medium zunehmender Beliebtheit, riskiert es den Verlust seiner Unabhängigkeit. Qualitätsjournalismus ist in Russland nur in kleinen, vom Staat sorgfältig überwachten Informationsghettos möglich, wobei ein großer Teil der russischen Bevölkerung außerhalb der Reichweite der unabhängigen Medien liegt. Und damit haben wir jetzt noch 7 Minuten Zeit für eine Diskussion. Hab lang gesprochen. Okay, hier die Literatur.